Europa, bislang eine Insel der Seligen, gerät unter Beschuss. Seit neuestem auch mit Waffen, wie Polen mitteilt. Mutmaßlich russische Drohnen über EU- bzw. NATO-Gebiet. Auch sonst sind wir nicht gerade von Freunden umzingelt. Selbst ein noch Verbündeter wie die USA will uns wirtschaftlich in die Knie zwingen. Aus Europa im Glück wurde binnen kurzer Zeit Europa im Krisenmodus. Mit der Frage, wie verwundbar sind wir? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Europa muss kämpfen um seinen Platz in einer Welt, in der viele wichtige Mächte Europa gegenüber entweder zwiegespalten sind oder offen feindselig. Einer Welt mit Großmachtfantasien und imperialistischen Kriegen. Einer Welt, in der Abhängigkeiten schonungslos ausgenutzt und als Waffe eingesetzt werden. Aus all diesen Gründen muss ein neues Europa entstehen.
Die EU-Kommissionspräsidentin mit einem dramatischen Appell heute in Straßburg. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio, Professor Hans-Werner Sinn ist bei uns, Ökonom und ehemaliger Präsident des IFO-Instituts. Tu Nguyen ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors-Senders an der Hertie School. Das ist ein europäischer Think Tank, ganz umgangssprachlich gesagt eine Gedanken- und Ideenschmiede zu Europa. Rolf-Dieter Krause, ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Und Klaus Geiger ist Leiter eines globalen Journalistennetzwerkes im Axel Springer Verlag. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bevor wir hier im Studio mit der Diskussion loslegen, ein kurzer Blick nach Straßburg zu unserem Reporter Marc Steinhäuser, der heute den ganzen Tag das Treiben im Parlament beobachtet hat, rund um die Rede von Ursula von der Leyen, genannt ja State of the Union. Wir sehen den Schriftzug auch im Hintergrund. Marc, kurz vor Sitzungsbeginn wurde ja bekannt, dieser Drohnenangriff auf Polen. Wie haben denn die Abgeordneten da reagiert und diskutiert? Es macht ja vielleicht einen Unterschied, ob man seinen Wahlkreis an der Algarve oder in Ostpolen hat.
Definitiv, Alexander Kehler. Und das hat hier aber bei vielen Entsetzen ausgelöst, was man aus Polen hört. Polnische Abgeordnete haben hier in sehr vielen Redebeiträgen heute gesagt, es müsse da eine Antwort drauf geben. Es gab einen Christdemokraten aus Polen, der hier etwa gesagt hat, es zeige eigentlich, dass Putin die EU weiter testen werde. Und die EU müsse eben effizienter werden bei der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Von offizieller Stelle, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat es also auch eingebaut in ihre Rede, hat darauf Bezug genommen. Sie hat von einer beispiellosen und rücksichtslosen Verletzung des europäischen Luftraums gesprochen und hat gesagt, es handele sich um russische Drohnen. Sie hat also mit dem Finger nach Moskau gezeigt und hat dann versichert, dass man jeden Quadratzentimeter des europäischen Territoriums verteidigen werde. Wie das genau aussieht, da ist sie die Antworten schuldig geblieben, aber es ist etwas, was doch die Europäer hier heute sehr besorgt hat.
Anderes Thema noch, was die EU beschäftigt, das Verhältnis zu Israel. Und es spaltet die EU ja schon seit geraumer Zeit. Dieser Angriff auf Katar, wird er denn jetzt auch in Deutschland und Italien möglicherweise dazu führen, dass man doch Restriktionen gegen Israel befürwortet? Deutschland ist ja nach wie vor strikt gegen ein Aussetzen des Handelsvertrags mit Israel.
Das wird schwierig werden, denn die Maßnahmen, die Ursula von der Leyen hier heute vorgestellt hat gegen Israel, die haben doch eher Symbolcharakter. Das, was sie aussetzt an Zahlungen an Israel, dabei handelt es sich auf Rückfrage an die Kommission um etwa 20 Millionen Euro. Also es ist keine riesige Summe. Und die anderen größeren Maßnahmen, die Alexander, du angesprochen hast, also die Aussetzung des Assoziierungsabkommens, aber auch die Sanktionen gegen rechtsextreme Minister der israelischen Regierung. Dafür braucht von der Leyen Mehrheiten unter den Staats- und Regierungschefs, Mehrheiten im Europäischen Rat. Und Deutschland hat sich heute sehr zurückhaltend gezeigt. Bei Sanktionen gegen Israel ist der Eindruck, dass Deutschland da wahrscheinlich nicht mitgehen wird. Soweit sind das halt Maßnahmen, die Ursula von der Leyen hier unter großem Applaus, muss man sagen, präsentiert hat, aber die eigentlich wenig Aussicht auf konkrete und komplette Umsetzung haben.
Soweit Marc Steinhäuser live aus Straßburg. Vielen Dank. Ja, Herr Krause, im Angesicht der politischen Großwetterlage hat ja die EU-Kommissionspräsidentin heute in ihrer Rede gesagt, dies muss der Moment der europäischen Unabhängigkeit sein. Was wird denn oder was bringt Sie dazu, diesen Anspruch zu erheben, wenn man sich die Lage ansieht, in der sich Europa gerade befindet?
Schöne Frage. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber das ist vielleicht ein bisschen das Problem von Frau von der Leyen. Sie neigt zu starken Worten. Ich erinnere daran, dass sie vor bei Amtsantritt mal gesagt hat, Europa müsse die Sprache der Macht lernen zu sprechen. Und da ist nicht viel. Und das ist hier leider auch so. Da wird viel mit der Mund gespitzt und kaum gepfiffen. Leider.
Herr Geiger, wir haben in dem Ausschnitt gerade gesehen, sie gesagt hat, dass Europa teils, oder dass sie in einer Welt leben jetzt in Europa oder wir in Europa, die Europa teils zwiegespalten und feindselig gegenübersteht. Das führt ja der Drohnenangriff in Polen noch mal deutlich vor Augen. Ist denn die EU nach innen geschlossen genug, um nach außen bestehen zu können?
Das ist die Frage, aber paradoxerweise eben gerade dadurch, dass die Bedrohungen von außen so stark zunehmen, kann man doch sagen, dass viele Spaltungen, die wir vorher hatten und vielleicht auch wieder haben werden, wenn es wieder mal ein bisschen friedlicher ist, zumindest davon überdeckt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich erinnere, als die EU-Politiker zusammen mit Zelensky in Washington waren, dass da eine Giorgia Meloni sozusagen mit allen anderen Staats- und Regierungschefs in einer Reihe steht. Das hätte man so vor 2-3 Jahren vielleicht auch noch nicht gedacht. Also insofern, es bringt Europa zusammen. Ob es geeint genug ist, um solche großen Herausforderungen zu bestehen, das wird sich zeigen.
Europa muss um seinen Platz in der Welt kämpfen. Herr Professor Sinn, hat Ursula von der Leyen heute auch von sich gegeben. Hat denn die EU wirtschaftlich die nötige Stärke, gerade jetzt, wo Frankreich mit einer massiven Schuldenkrise kämpft?
Ja, wirtschaftlich schon. Sie hat nur nicht die politische Stärke. Die EU hat ja kein politisches Mandat. Denken viele, wir hätten eine politische Union. Davon kann nicht die Rede sein. Das ist ja die ganze Geschichte der Entwicklung der EU über den Euro bis hin da, wo wir heute sind. Es ist eine Wirtschafts- und Währungsunion geworden. Und man hat es versäumt, eine politische Union zu machen. Kohl hatte sich das ja vorgenommen. Und es ist halt ihm entwunden worden, dieses Thema.
Ein neues Europa ist jetzt gefordert worden. Das war der Schlusssatz gerade, den wir gehört haben von Ursula von der Leyen. Kann das mehr sein als nur eine rhetorische Formel? Oder steckt für einen solchen Neuanfang und eine Neuerfindung Europa viel zu sehr im Krisenmodus?
Also man kann jetzt natürlich sagen, Europa steckt schon seit 10 Jahren im Krisenmodus. Aber ich glaube, das neue Europa oder die Forderung danach zeigt nochmal die Dringlichkeit, mit der Europa jetzt stärker werden muss und mit der man auch darüber nachdenken muss, wie man wirtschaftlich stärker wird, militärisch stärker wird, verteidigungspolitisch stärker wird und wie man jetzt auch in die Zukunft blickt.
Vielleicht gehen wir mal auch ganz kurz auf das, was heute am auffälligsten war im Nachrichtenalltag, nämlich dieser Drohnenangriff, der ja viele beschäftigt, nicht nur in Straßburg, natürlich auch in Brüssel, bei der NATO und in allen beteiligten Ländern oder Mitgliedsländern. Das war ja eine Art Premiere, so wie wir es jetzt sehen, dass es tatsächlich russische Drohnen waren, die nicht unabsichtlich dahin geflogen sind, sondern mutmaßlich, wie wir glauben oder zu wissen glauben, ein erster Test waren, wie die NATO reagiert. Was ist das eigentlich oder was bedeutet das, Herr Geiger, für uns, für unsere Sicherheit? Wird das jetzt vielleicht übertrieben und sagt, wenn wir jetzt richtig reagieren, ist es vorbei? Oder ist da eine Eskalationsstufe, eine neue erreicht?
Das ist sicher eine neue Eskalationsstufe, aber ich würde nicht sagen, es ist eine Premiere, sondern es ist der nächste Schritt von vielen kleinen Schritten, die Russland ja schon seit spätestens 2022, auch schon vorher geht. Wir hatten die Störsender, die Gegenflugzeuge eingesetzt werden. Wir haben DHL-Pakete, die explodiert sind, wo wahrscheinlich Russland dahinter steht. Immer wieder so kleine Nadelstiche. Und aus dem Team von Alexei Nawalny kam heute eine längere Wortmeldung, die sehr eindringlich war, der gesagt hat, wir haben auf all das nie wirklich reagiert. Und Putin geht auch davon aus, dass wir auf das wieder nicht reagieren. Man wird sehen.
Was glauben Sie, was ist das? Ich meine, es sind ja jetzt nicht nur, es war mal eine Rakete, eine verirrte, das war dann, glaube ich, eine ukrainische gewesen, die dann in Polen explodiert ist. Aber hier sind es ja mutmaßlich so knapp 20 Drohnen gewesen, also an einen nicht konzertierten...
Kann ein Zufall sein, ne?
Ja, aber dass ein nicht konzertierter Zufall kann alles sein, aber es gibt ja vielleicht gar keine Zufälle im Leben.
Nicht bei 20 Drohnen.
Ja, aber bei knapp 20 Drohnen glaubt man an eine konzertierte Aktion. Ja. Also hat aber auch eine neue Dimension.
Ja, ich stimme Herrn Geiger zu. Wir kennen alle die Geschichte vom Frosch. Wenn man den in heißes Wasser schmeißt, dann springt er sofort wieder raus. Wenn man den in kaltes Wasser setzt, das Wasser langsam erhitzt, dann merkt er erst, dass es zu heiß ist, wenn es zu spät ist. Und Putin macht genau das mit uns. Wir sind wie der Frosch, der im kalten Wasser sitzt und langsam steigt die Temperatur. Da sind die Datenkabel, da sind die Tanker. Da warten, kann man ja drauf warten, wann da irgendeiner mal Leck schlägt und unsere ganze Ostseeküste mit Rohöl verseucht und so weiter. So. Und wir trauen uns nicht, entschieden zu reagieren. Wir trauen noch nicht mal, das anzukündigen. Man könnte ihn ja warnen. Ich halte es auch nicht für richtig, jetzt einfach mal in der Reaktion so eine Taurus Richtung Moskau zu schicken und nun mal die russische Luftabwehr zu testen. Aber so gar nichts zu machen, das ist, glaube ich, auch der fehlenden Fähigkeit Europas
nicht,
geschuldet.
Es kann also, ja heute nicht
wir
nur
wollen viel, wir wollen ja. viel. Und wir haben in den letzten Jahren nichts getan, um wirklich die Muskeln zu haben, die wir in so einer Situation brauchen. Und die haben wir weder wirtschaftlich noch militärisch.
Es kamen heute 19 Drohnen und gleichzeitig ist heute das 19. Sanktionspaket verabschiedet worden. Aber geholfen hat das nicht.
Ja, ich frage mich immer, warum nicht gleich richtige Sanktionen? Warum werden die immer noch mal gesteigert? Ich bin kein Sanktionsexperte, aber wenn ich eine Wirkung erzielen will, warum nicht von vornherein gleich richtig? So, und der und diese langsame Steigung. Ich habe auch bei früher schon nicht verstanden, warum sagt man nicht manchmal, also vieles diskutieren wir völlig unsinnig auf dem offenen Markt, aber das ist in der Sicherheitspolitik ziemlich gefährlich. Aber warum sagen wir nicht, wenn das und das passiert, lieber Putin, dann musst du da mit den und den Konsequenzen rechnen. Wir kündigen dir das an. Überleg dir's gut, was du machst. Und das tun wir aber nicht. Und warum tun wir es nicht? Ich glaube wirklich, es liegt an eigener Schwäche. Wir haben, und das ist eine Schwäche, die ist nicht nur, dass uns ein großer Teil unserer Staaten so verschuldet ist, dass er kaum noch krauchen kann, dass unsere unsere Armeen nicht mehr auf dem Stand der Zeit sind. Sondern ich glaube, das geht bis tief in unsere Gesellschaften rein. Wir, bei den vielen in unseren Gesellschaften ist der Schuss noch nicht gehört worden. Und dass die Zeiten der Wellnessgesellschaft, wo man sich an Wohltaten staatlicher Herkunft erfreute und seine Steuern nicht dafür zahlte, dass der Staat seine Hauptaufgaben erledigte, nämlich die Sicherheit seiner Bürger zu schützen, das ist, glaube ich, bei ganz vielen noch nicht angekommen.
Herr Geiger, der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat heute geschrieben auf Ex, das Gesülze von Friedensverhandlungen müsse aufhören. Es benötige massive militärische Unterstützung für die Ukraine. Ist das einer der Königswege?
Das mag schon sein, aber ich habe mich gerade gefragt, Herr Krause, wer sind wir gerade?
Also wir Bürger.
Ja, aber wir als EU oder ist es die NATO? Die EU hat sowieso nicht die Stärke dazu.
Nein, klar.
Die NATO hätte sie vielleicht, aber wer ist denn die NATO im Moment, nachdem sich Trump gerade vor 3-4 Wochen in Alaska mit Putin getroffen hat? Inwiefern können wir die USA zu uns zählen? Und in so einer Phase ist es einfach sehr schwierig, auch eine konkrete Ansagen zu machen, befürchte ich, zu sagen, Putin, wenn du das machst, dann passiert das. Weil Europa alleine wird das nicht abschrecken können. Und ob die USA dabei sind, das ändert sich irgendwie von Tag zu Tag gefühlt.
Mhm. Frau Nguyen, jetzt ist es ja so, die europäische Idee, das ist ja Ihr Hauptmetier, mit dem Sie sich beschäftigen, das ist ja keine Fata Morgana und kein luftleerer Raum. Ist sie denn stark genug, solchen, glauben Sie, in dem Gefühl der Mitgliedsländer der 27 stark genug, solchen Bedrohungen zu widerstehen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, dazu widerstehen?
Ich hoffe es. Und ich glaube, die Rede von Frau von der Leyen heute hat ja noch mal sehr deutlich gemacht, wie dringlich die Situation ist, wie sehr die EU handeln muss. Und ich glaube auch, das Argument für eine stärkere EU und für mehr Europa ist ja eigentlich da. Es ist ja klar, dass einzelne Länder in der jetzigen geopolitischen Lage kaum was ausrichten können, weder wirtschaftlich noch militärisch, sondern wir brauchen den Binnenmarkt, wir brauchen die Größe der Europäischen Union. Gleichzeitig ist es natürlich momentan einfach nicht einfach. Wir haben einerseits die außenpolitischen Herausforderungen, über die wir gerade sprechen, aber auch innenpolitisch ist es natürlich sehr instabil in vielen Mitgliedsländern und auch in Brüssel im Europaparlament zersplitterter und fragmentierter, als wir es eigentlich sonst kennen. Das heißt, das Argument für die Geschlossenheit ist da, aber da müssen wir jetzt auch dran arbeiten.
Wie sieht das denn aus, wenn wir uns jetzt, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, bis an die Zähne bewaffnen müssen, um dieser Bedrohung zu widerstehen? Das hat ja auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Wirtschaftskraft. Ist das für Europa ein großes Problem, sich jetzt sehr stark auf Verteidigung, auch was die Ausgaben angeht, konzentrieren zu müssen? Wie fällt das auf die wirtschaftliche Entwicklung Europas zurück?
Ja, wir produzieren dann Waffen, die im Grunde irgendwann nicht mehr da sind und verbraucht sind und keine Autos mehr. Und das hat aber die EU schon angelegt. Ja? Die Autos dürfen wir ja nicht mehr produzieren. Und die Industriearbeiter sind jetzt arbeitslos, dann können sie auch die Waffen produzieren.
Vielleicht wird das Verbrenner aus ja zurückgenommen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Nein, nein, also das in die Richtung läuft das. Die Waffenproduktion wird ja hochgefahren. Es fehlt nicht an wirtschaftlicher Kompetenz. Definitiv nicht. Die europäischen NATO-Länder haben 20-mal so viel Sozialprodukt wie Russland. Also das ist ja, wirtschaftlich ist das ein Zwerg, aber die sind bis an die Zähne bewaffnet und kampfbereit. Und das ist das Problem. Und wir Europäer versuchen, alle einzeln zu kämpfen. Wir haben in Europa 27 Länder, 25 Armeen. Die haben alle unterschiedliche Waffensysteme. Das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und vor allem gibt es keine gemeinsame Führung. Warum soll denn der Putin Angst haben vor 25 Einzelführungen? Das geht gar nicht. Wir brauchen dringend eine politische Union. Und wir müssen uns erinnern an die Ursprünge der Europäischen Union. Die lagen ja mal in einer politischen Union. 1954 hat René Pleven, der Plevin sagen die Franzosen, eine Verteidigungsunion vorgeschlagen. Gab schon einen Vertrag. Die Außenminister der Montanunion haben schon unterschrieben. Nur Frankreich nicht. Frankreich wollte das nicht. Und das haben wir immer wieder gesehen. Wenn also von deutscher Seite jetzt der Versuch kam, eine politische Union zu machen, haben die Franzosen letztlich das verhindert, weil sie eine Wirtschafts- und Währungsunion und keine politische Union wollten. Und warum wollten sie keine politische Union? Weil die politische Union eine Vergemeinschaftung ihrer Atomwaffe perspektivisch bedeutet hätte. Die wollten es aber für sich behalten. Also haben sie den ganzen Prozess der europäischen Entwicklung hingeleitet zur Wirtschafts- und Währungsunion. Und da sieht man sehr schön an Kohl, der ja angetreten ist 82 mit dem Petitum, jetzt eine politische Union zu machen. Und er meinte nicht irgendwas, dass wir uns ein bisschen einigen im Rechtssystem oder so. Nein, er meinte eine militärische Union. Das ist öffentlich nicht so rausgekommen, aber das folgt aus den Protokollen der Verhandlungen mit den Franzosen ganz klar. Und es ging immer auch um die Atomkraft. Und Mitterrand hat es sehr geschickt verstanden, im Laufe der Zeit dieses Thema zur Seite zu drücken und praktisch Kohl eine Wirtschafts- und Währungsunion jetzt stattdessen.
Das hat sich doch geändert.
Also, Kohl hat sich geändert, natürlich.
Als Macron in seiner Sorbonne-Rede gefordert hat, dass man eine europäische Souveränität schaffen müsse,
ja.
Da war es Deutschland, das keine Antwort darauf hatte.
Ja, das stimmt.
Hat verriesen.
Frau Merkel hat nicht geantwortet.
Frau Merkel hat darauf schlichtweg
nicht geantwortet. Aber lassen Sie mich gerade den Gedanken zu Ende führen.
Macrons Idee war völlig richtig, dass es darum ging, eine europäische Souveränität zu sichern.
Ja, aber es war nie eine Souveränität mit einer Vergemeinschaftung der Forste Frappe. Mitterrand hat noch gesagt, die Forste Frappe, also die Atomwaffe, ist in Frankreich. ist das Gleiche wie die D-Mark. Die D-Mark ist die Forste Frapp der Deutschen, ja, und hat eine gewisse Gleichgewichtigkeit impliziert. Dann ist es aber dazu gekommen, dass wir praktisch nur die D-Mark hergegeben haben. Die wurde sozialisiert unter dem Namen Euro. Und wir haben eine Teilhabe an der Forste Frapp nicht bekommen. Es ging immer um die Frage der militärischen Teilhabe an dieser Forste Frapp. Und Macron hat bei jeder Rede und vorhin auch jeder Präsident betont, dass das heilig ist. Wir können zwar eine militärische Union machen, aber bitte nicht auch unter Einschluss der Atomwaffen.
Wir sind ja gar nicht in einen Dialog mit den Franzosen eingetreten.
Ja, wir hätten das machen können. Ja, Frau Merkel hat das versäumt.
Wir wissen gar nicht, wo es gelandet ist. Also ich meine, mit Verlaub, als die Franzosen mit uns in den Dialog über eine Währungsunion eintraten. Da wollte in Deutschland auch kein Mensch die Währungsunion haben. Das kam erst im Zuge der deutschen Einheit. Und der Namensgeber Jacques Delors hat das in seinen Memoiren sehr schön beschrieben, dass erst die deutsche Einheit von Deutschland dann auch zu Recht forderte, einen europäischen Preis zu zahlen für die Zustimmung
der Europäer. Aber gerade Delors hat, nachdem die Maastrichter Verträge abgeschlossen waren, in Le Monde oder Figaro einen Artikel geschrieben, wo er gefordert hat, dass wir eine Verteidigungsunion in Europa schaffen.
Aber würden Sie denn nicht sagen, dass zumindest atmosphärisch sich gerade in den letzten Monaten, nachdem wir über Jahrzehnte uns im Kreis gedreht haben, trotzdem angesichts des Ukraine-Kriegs und der Wahl von Trump sich zum ersten Mal ein bisschen was geändert hat? Also die EU hat das ganze Rearm Europe-Paket aufgesetzt. Der NATO-Gipfel hat das 5%-Ziel beschlossen. Was auch immer draus wird. Ja?
Also wir haben doch schon mal eine Trump-Regierung gehabt.
Ja, aber ich würde sagen, diesmal aber ohne Ukraine-Krieg. Aber ich würde sagen, also letztes Mal gab es eine Bierzeltrede von Frau Merkel und dann nicht mehr viel. Ja. Dieses Mal habe ich das Gefühl, ist in der kurzen Zeit mehr passiert als in vielen Jahren zuvor.
Aber es ist die Hauptsache nicht passiert. Wir haben immer noch keine gemeinsame militärische Führung in Europa. Da sind diese Einzelregierungen, die sind nur unter dem Dach der NATO ein bisschen koordiniert, aber die funktioniert ja jetzt nicht mehr wegen der Amerikaner. Wir haben nichts Europäisches und wir brauchen dringend einen europäischen Bund, einen politischen Bund, der jetzt ein gemeinsames Oberkommando schafft.
Herr Finn, da sind wir ja offenbar ganz, ganz weit von entfernt im Moment. Wenn wir selbst bei vielen Fragen, wie zum Beispiel jetzt etwas ganz Aktuelles, Ukraine-Hilfe. Diese Beschlüsse werden ständig von Ungarn und von der Slowakei blockiert. Es gibt auch andere Staaten mit Sonderwegen, Polen zum Beispiel in Fragen der Migration. Wie kann man das eigentlich, also wenn das jetzt sozusagen europäischer Alltag ist, ja, jenseits der Sonntagsreden, wie können wir denn auf diesem Weg noch viel weiterkommen? Das, was jetzt gerade angesprochen worden ist, eine Zukunftsstrategie.
Ja, das ist natürlich also ein großes Problem und auch schon ein langes Problem für die Europäische Union, dass wir gerade mit Ungarn einen Mitgliedstaat haben, der wichtige Entscheidungen für die EU und wichtige Interessen blockiert. Es gibt natürlich Instrumente innerhalb der Verträge, mit einem solchen Mitgliedstaat umzugehen. Es gibt das Artikel 7-Verfahren, mit dem man Mitgliedstaaten das Stimmrecht entziehen könnte, wenn sie gegen die Werte der EU verstoßen.
Das ist passiert vor einigen Jahrzehnten.
Aber das möchten die Mitgliedstaaten nun mal nicht gegen Ungarn anwenden. Deswegen sehen wir wahrscheinlich jetzt auch immer öfter die Konstellationen, wo ohne Ungarn vorangegangen wird. Also wir diskutieren ja auch immer öfter in der EU Fragen der Koalition der Willigen. Also wie können wir auch voranschreiten?
Entscheidungsfähig, wenn man Ungarn da außen lässt oder sagt, die sagen wir, 26 oder 25 ohne Slowakei und Ungarn, ist das denkbar? Oder brauchen wir diese beiden Staaten dann in bestimmten Situationen doch?
Nein, ich würde sagen, wenn es Staaten gibt, die wichtige Schritte blockieren, natürlich können wir dann in kleineren Gruppen vorangehen. Das gab es ja auch in der Geschichte der EU schon. Der Euro hat ja auch mit weniger Staaten angefangen, ist immer noch mit weniger Staaten. Da Schengen war am Anfang weniger Staaten. Also diese Frage der differenzierten Integration und kann man mit weniger Ländern vorangehen, ist natürlich da. Und wir haben jetzt ja auch schon Schlussfolgerungen des Europäischen Rates gesehen, die ohne Ungarn beschlossen wurden. Und das ist auch ganz neu. Das gab es vorher nicht. Also die Tendenz ist schon da.
Ja, aber unterstellen Sie bitte nicht, dass die EU überhaupt die rechtliche Kompetenz hat, sich auf diesem Gebiet zu betätigen. Das ist doch die Hauptsache. Das Kuchenstück ist groß schon. Ja, ist alles Mögliche drin. Währung, Zollfreiheit, Handel, auch Transfers zum Teil. Aber das Riesenstück, was fehlt in dem Mandat der EU, ist eine politische Kompetenz, eben eine militärische Kompetenz. Die EU hat ja noch nicht einmal eine originäre Kompetenz zur Grenzsicherung. Frontex darf nur tätig werden im Auftrag der Grenzländer jeweils. Also das ist das Problem. Und wir müssen die EU im Grunde neu schaffen oder neben der EU einen militärischen Bund der willigen europäischen Länder schaffen. Und das ist ja jetzt so ein bisschen unterwegs mit Macron, der also Truppen sogar in die Ukraine schicken will. Das ist also sehr weitgehend, so weit sind wir noch lange nicht. Aber richtig ist, dass wir einen solchen militärischen Bund schaffen müssen und die Rechtslage dafür muss begründet werden. Und das ist letztlich einfacher und schneller als 25 Armeen aufzurüsten. Mit Gemeinschaftsgeld, was heute Frau von der Leyen gesagt hat, 800 Milliarden will sie ausgeben und verteilen an die Länder, dass die ihre unterschiedlichen Waffensysteme hochfahren. Was soll denn das? Das führt doch zu gar nichts.
Also das ist ja das, was Sie sagen, ist eine Verteidigungsunion. Herr Geiger, wenn man sich das jetzt mal ansieht, also selbst wenn es nur eine Koalition der Willigen gibt, also England, das Vereinigte Königreich gehört ja gar nicht zur Europäischen Union, aber Frankreich, Italien, vielleicht noch einige andere Länder dazu, die müssen ihre Waffensysteme vereinheitlichen, da scheitert ja schon vieles. Also man hat zwar jetzt erkannt, wie wichtig das wäre, aber das, wenn man sich die letzten Jahrzehnte der Europäischen Union ansieht, Fortschritt ist eine Schnecke. Ist das wirklich realistisch oder muss da noch mehr an der Ostgrenze passieren, damit das befördert wird, diese Entwicklung?
Also einerseits wollen wir es nicht hoffen, dass noch sehr viel mehr passieren muss, dass wir erst wirklich den Ernstfall haben, um zusammenzufinden. Andererseits glaube ich, dass wir jetzt, nachdem wir das auch unter diesem Druck es nicht möglich sein wird, da bin ich sehr skeptisch, was Gesamteuropäisches zu schaffen, sondern man muss entweder mit einer Koalition der Willigen oder trotz allem auf die NATO setzen, egal wie die USA jetzt gerade beschaffen sind. Das ist zumindest eine große, starke Organisation und ich glaube nicht, dass Europa irgendwas jetzt in den nächsten 5 Jahren, und wir sprechen von so einem kurzen Zeitraum, aufstellen kann, was nur ähnlich schlagkräftig wäre. Also an der Stelle, auch wenn die USA so regiert werden, wie sie jetzt sind, an der Stelle sehe ich keine bessere Alternative.
Ja, genau. Man braucht aber unter der NATO für die europäischen Länder ein gemeinsames Kommando, was sich der NATO unterordnet. Das ist schon richtig. Aber das muss man halt schaffen. Und davon sind wir weit entfernt. Wir sind noch viel weiter entfernt von der Harmonisierung der Waffensysteme. Das dauert ja Jahrzehnte. Was wir aber recht schnell machen können, und wenn wir sehen, wie schnell die Europäische Währungsunion geschaffen wurde, in letztlich 4 Jahren, wäre doch ein gemeinsames politisches Kommando im Sinne eines europäischen Bunds, der auch eine gewisse Staatlichkeit hat mit den willigen Ländern. Und das geht in die Richtung dessen, was Delors in dem Artikel, den ich Ihnen vorhin genannt habe, mal gefordert hat.
Es gab mal eine Westeuropäische Union, die war auf dem Gebiet der Verteidigung tätig, nicht sehr bedeutend, weil die NATO alles überlagerte. Die ist dann mit dem Maastrichter Vertrag übrigens in die EU so quasi eingegliedert worden. Also das kann man machen und das wäre auch sinnvoll, wenn man sich dann von den Störenfrieden sozusagen, also die dauernd querschießen, von denen könnte man sich trennen. In so einer WEU neu wäre dann Ungarn eben kein Mitglied, weil der Gedanke, dass man in der jetzigen EU einstimmig über den Einsatz von Waffen entscheiden müsste, der gruselt mich nur. Also das wird nie passieren, sondern das muss wirklich dann effizient sein. Und dann sind eben Staaten wie Ungarn oder die Slowakei nicht dabei, was deren Bevölkerung vielleicht dann auch ein bisschen nachdenklich machen wird gegenüber ihrer eigenen Führung.
Ich habe auch abseits von der ganz großen Lösung, was passiert jetzt? Wie wird jetzt eine Entscheidung getroffen, wie man darauf reagiert? Ist also in dieser NATO im Artikel 4 Verfahren, was jetzt stattfindet, sind wir dazu schon fähig? Ich glaube, das ist eine Frage.
Das ist die Konstellation, die jetzt heute beantragt worden sind.
Also weil Polen auf jeden Fall sagen würde, wir müssen was machen. Wir können jetzt da nicht so tun.
Es muss schon eine Bedrohungslage da sein.
Es gibt in Polen auch Stimmen, die sagen, wir müssen auf russisches Territorium.
Ich glaube, das geht tief in unsere Gesellschaften rein, die da noch nicht angekommen sind. Wir sind immer noch eingelullt. Also nehmen Sie nur mal als Beispiel die Debatte über die Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht in unserem Land. Mhm. Wo schon dann gleich Leute sagen, ja, aber nicht mit mir und nee, geht das nicht freiwillig, muss das sein und so weiter. Und dass wir in einer Lage sind, wo ganz viele Dinge sein müssen, nicht weil wir sie wollen, sondern weil sie uns aufgezwungen werden. Und wenn wir nicht baden gehen wollen, dann das ist in unseren Gesellschaften überhaupt noch nicht angekommen. Nicht? Und erst recht nicht, je weiter man weg ist von der Ostgrenze. Also in Portugal oder in Spanien ist Warschau ganz weit weg und Lubin schon gar.
Was ja die Spanier zum Beispiel in der Europäischen Union, auch zum Beispiel der EU-Kommissionspräsident vorwerfen, sind diese Doppelmoral in Bezug auf den Nahostkonflikt. Den haben wir auch kurz schon angesprochen. Gazastreifen, prangern Völkermord und Kriegsverbrechen in der Ukraine an, im Gazastreifen. Gut, dort finden Kriegsverbrechen statt. Völkermord kann man diskutieren, denn Israel war ja ursprünglich das angegriffene Land. Wie sehr schwächt das die europäische Position, dass wir da mit möglicherweise unterschiedlichen Zungen bei diesen beiden wichtigen oder entscheidenden Konflikten sprechen?
Ich glaube, das ist ein großer Schwachpunkt für die EU, sowohl nach innen als auch nach außen. Nach außen hin gibt es dann natürlich auch in anderen Augen ein Glaubwürdigkeitsproblem, genauso wie Spanien es anprangert. Und nach innen hin ist ganz klar, dass es zwischen den Mitgliedstaaten keinen Konsensus gibt. Deswegen wurden ja auch die Entscheidungen immer wieder verschoben, weil die notwendigen Mehrheiten nicht gefunden werden konnten im Rat. Und ich glaube, dass Frau von der Leyen das jetzt trotzdem zur Abstimmung einreicht und trotzdem voranschreitet, ist einerseits vermutlich auch der Druck, der auf ihr lastet von innen, aber auch die Notwendigkeit, voranzugehen, auch ohne jedes Mal darauf zu warten, dass alle Mitgliedstaaten zustimmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, als Kommissionspräsidentin zu sagen, okay, da ist etwas, das notwendig ist und ich werde nicht warten, bis ein Konsensus kommt, wenn klar ist, dass kein Konsensus kommen wird in diesem Thema, sondern ich versuche es einfach.
Das ist eine Scheindebatte, das geht doch hier gar nicht ums Militär. Hat die EU doch nichts zu sagen in der Frage. Das sind wichtige Fragen, aber das ist am Rande des Geschehens.
Wir müssen uns ich wollte jetzt eigentlich die politische Dimension noch mal nachfragen. Gerade im globalen Süden wird uns diese Doppelmoral vorgeworfen. Das ist ja eigentlich für die Stabilität, auch für die Strategie, auch für die Stellung Europas in der Welt, das hat ja nicht zuletzt auch wirtschaftliche Konsequenzen, eher abträglich.
Ja, das ist ein Problem, das die EU dann mit der eigenen Glaubwürdigkeit hat, auch in der Welt. Wir können natürlich nicht sagen, wir stehen für die Werte, für die wir stehen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, internationales Recht und in der Ukraine reagieren wir so und im Mittleren Osten reagieren wir so. Also das ist natürlich ein Eindruck, der in der Welt entstanden ist und der auch innerhalb der EU teilweise entstanden ist. Und da sehen wir die Konfliktlinien auch zwischen den Mitgliedstaaten. Und das ist eines der Themen, die extrem spaltend sind auch für die Europäische Union und wo es dann auch schwieriger wird, für die Kommissionspräsidentin und für die Kommission zu agieren. Deswegen waren wir auch lange sprachlos in dem Thema.
Das ist aber vor allem eine deutsche Doppelmoral. Wir sind das Problem in der EU. Und dass das historische Gründe hat, die Shoah und was uns in Deutschland mal Juden angetan haben, das ist vollkommen klar. Und dass Israel existieren können muss in Sicherheit, ist auch klar. Aber das heißt nicht, dass man einem korrupten, faschistischen Verbrecher wie Netanyahu gewissermaßen einen Blankoscheck ausstellt, das Völkerrecht zu brechen, die Palästinenser selbst da zu vertreiben, wo Israel kein Recht hat zu sein, die Menschen zu Tausenden umzubringen im Gazastreifen und übrigens das Leben der eigenen Geiseln aufs Spiel zu setzen. Denn dass die so nicht befreit werden, ist, glaube ich, inzwischen bewiesen. So. Und die deutsche Politik muss sich da schon fragen lassen, ob der Schutz von Israel und die Solidarität mit Israel, und die finde ich sehr, sehr wichtig, ob die bedeuten kann, mit diesem Verbrecher Netanyahu
dauernd zusammenzuarbeiten. Er ist der Regierungschef in Tel Aviv.
Er ist der gewählte Regierungschef.
Und man soll ja auch nicht vergessen, der Konflikt wurde von der Hamas.
Wir sagen auch, Herr Putin begeht Verbrechen. Ja. Und Herr Netanyahu begeht Verbrechen. Er begeht sie im eigenen Land. Aber
doch ein Unterschied, weil Israel wurde ja ursprünglich angegriffen mit einem Massaker.
Die Frage ist immer noch, warum war eigentlich die Einheit der israelischen Armee, die die Grenze zu Gaza immer geschützt hat, warum ist die kurz vorher abgezogen worden? Das war eine Einladung. Wir wissen, dass Netanyahu dafür gesorgt hat, gesorgt hat, dass die Hamas immer ihr Geld kriegte. Für Netanyahu ist das der hat Milliardenbeträge von Katar
wollen an
die
Hamas. Gut, aber ich glaube, das Entscheidende finde ich.
Das sind Fakten, das ist doch nicht eine Frage von Meinung.
Das Entscheidende finde ich, man kann jetzt lange schauen, was Europa beim Nahostkonflikt, wo die Bruchlinien sind. Ich finde, wenn wir den Ukraine-Konflikt anschauen, dann bin ich nicht so defätistisch und pessimistisch, wie wir hier vielleicht diskutieren oft, weil ich finde schon, dass Europa in letzter Zeit, als Trump angefangen hat, mit Putin anzubandeln wieder, dass unter der Führung von Friedrich Merz Europa eigentlich eine sehr gute Figur gemacht hat, als man immer wieder sich zusammengeschaltet hat, gemeinsam nach Washington gereist ist. Und also das sind Auftritte und Bilder gewesen, die mir schon Mut gemacht haben, dass es sowas geben könnte, wie ein Aufwachen und eine gemeinsame Position der wichtigen großen europäischen Staaten. Und da sehe ich jetzt weniger das Problem, dass es da innere Differenzen gibt, sondern ich habe schon das Gefühl, wir sehen, okay, es wird ernst, es wird existenziell und da sind wir alle auf einer Linie.
Sie haben jetzt erstes Mal den Namen Trump gehört in der Sendung. Diese Kombination, Herr Sinn, Rezession in Europa, Finanzkrise oder möglicherweise aufziehende Finanzkrise, vielleicht sogar global, Zölle, die Trump über die ganze Welt verhängt und Europa sieht da im Moment wie der Verlierer aus. Was heißt das eigentlich jetzt? In dem ganzen Kontext auch, den wir gerade schon diskutiert haben.
Ja, das heißt, dass die Großmächte mit uns Schlitten fahren, weil wir halt keine politische Union haben. Und dass es jetzt auch der Freund Trump macht, das ist umso bedauerlicher und verwunderlicher, wenn man bedenkt, dass nach der Analyse von manchen Politologen, die die Dinge wirklich sehr gut verstehen, die NATO-Osterweiterung Richtung Ukraine ja auch ein Stachel im Fleisch war, der Russen, der eben die Russen provoziert hat. Und jetzt, wo es dann ernst wird und die Großen angreifen, dann macht sich der Trump vom Acker. Das ist also schon ziemlich ungehörig und überlässt uns die Sache alleine, hat sogar gedroht, aus der NATO auszutreten und lässt sich jetzt mit viel Geld bezahlen. Die Amerikaner sind ja noch dabei bei der Unterstützung der Ukraine, aber die zahlen keinen Pfennig, keinen Cent mehr, keinen Dollarcent und keinen Eurocent. Wer zahlt? Wir. Es gibt ja schon eine Koalition der Willigen und das hat Merz und Rutte, die haben das, der NATO-Chef, die haben das arrangiert, dass jetzt einige Länder zusammenhalten und die Amerikaner für ihre Waffen bezahlen, die sie an die Ukraine liefern. Das ist Deutschland, das ist Holland, das sind die skandinavischen Länder, das ist England jetzt auch dabei und das sind die baltischen Länder. Und wer zahlt nicht? Übrigens die Franzosen. Die zahlen keinen Cent dafür. Und die ganzen Südländer, Italien, Spanien, beteiligen sich auch nicht daran. Also es gibt diese Koalition der Willigen, das sind letztlich die nördlichen Länder Europas. Die bezahlen jetzt die Amerikaner dafür, dass sie ihre Waffen weiterliefern, weil sonst ist sowieso alles verloren. Die amerikanischen Waffen sind haushoch überlegen zu allem, was die Europäer zu bieten haben. Ohne die können wir tatsächlich nicht, nicht. Es ist eine fürchterlich schwierige Spagatwanderung und Merz macht das für meine Begriffe auch richtig. Aber es reicht nicht aus. Merz muss jetzt, ähnlich wie Macron das ja immer versucht hat, mal die Initiative ergreifen und einen Plan für Europa auf den Tisch legen, den man diskutieren kann. Dann kann man ja sehen, welcher Plan der beste ist. Aber wir, Herr Krause, Sie haben das ja immer betont, von Deutschland kommt überhaupt nichts, nichts, nichts. Die Franzosen machen einen Plan nach dem anderen und schweigen im Walde in Deutschland. Das muss sich ändern, wird sich
ändern. Weil Merz jemand ist, der immerhin, bei ihm merkt man schon, dass er seine Karriere mal im Europäischen Parlament begonnen hat. Also ich glaube schon, dass er einen Sinn für Europa hat. Ja. Aber Sie haben völlig recht, es müsste von Deutschland mal eine Idee kommen, wohin soll sich die EU entwickeln? Und das haben wir seit Jahrzehnten nicht gehabt. Und dann wird immer noch die schwierige Frage sein, wo sind eigentlich die Partner, mit denen wir das verwirklichen können? Denn ich meine, die französische Politik ist extrem geschwächt. Das haben wir gerade gesehen, dass der fünfte Ministerpräsident innerhalb von 2 Jahren jetzt die Briten sind gar nicht mehr dabei. Der Nationalismus bricht sich in vielen europäischen Ländern Bahn, selbst bei den Holländern und so weiter. Das Problem ist, dass die EU in ihrem jetzigen Zustand eine Müdigkeit an Europa produziert, die viele Menschen dazu bringt, sich von ihr abzuwenden. Das ist wie so eine self-fulfilling prophecy. Und dabei wäre gemeinsames Agieren so wichtig gewesen. Das ist so nochmal Ihre Frage mit den Zöllen. Da will ich noch das sagen. Ich habe nicht verstanden, dass die EU sich nicht mit Kanada, Japan und einigen anderen zusammengetan hat und gesagt, wir verhandeln mit den Amerikanern gemeinsam. Und wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir machen es gemeinsam. Und dann wäre das, glaube ich, noch mal ein anderes Gewicht gewesen. Denn die Frage nach den wirtschaftlichen Konsequenzen, die dauert ja nur ein bisschen. Ich bin davon überzeugt, dass Trump seiner eigenen Wirtschaft am meisten schadet mit dieser Zollpolitik. Und dass das niemandem was nützt im eigenen.
Ich will es mal nur ein bisschen optimistischer im Blick darauf wagen. Man kann es auch sagen, dass es naiv ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Merz in dieser kurzen Zeit, die er überhaupt erst im Amt ist, so eine Führungsrolle übernommen hat, das ist doch schon im Vergleich zu vorher spektakulär. Auch dass wir gesagt haben, okay, dann kaufen wir halt die Waffen von den Amerikanern. Ja. Vorher, also 2022, als es losging, haben wir uns erstmal ein Jahr lang hinter den Amerikanern versteckt. Und ob jetzt das Trump gebraucht hätte dafür oder nicht, aber es hat auf jeden Fall als Katalysator gewirkt.
Was jetzt aus dem folgt, was Sie gesagt haben, sehen wir der Vorwurf Selbstverzwergung Europas, Verzagtheit. Die Frage, wir haben das ja eigentlich gar nicht nötig. Trotzdem leisten wir uns das. Vielleicht haben wir ja bisher in einer Situation gelebt, wo wir uns das leisten konnten, können wir uns aber nicht mehr leisten. Muss Europa ganz neu gelernt werden?
Ja, also ich glaube einerseits ja, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, der Deal, der mit Trump jetzt gemacht wurde, war natürlich auch das Ergebnis davon, dass wir militärisch abhängig sind von den USA, dass wir aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten nicht die Unterstützung für die Kommission gesehen haben, um das zu eskalieren. Also das war ja der beste Deal, den man hätte haben können, ohne zu eskalieren. Die Eskalation gab es keine Unterstützung für. Das heißt, da gibt es einfach noch sehr viel Raum auch. Und ich glaube, wir müssen uns wieder zurückbesinnen. Wir sind ein großer Markt, aber der Binnenmarkt ist noch nicht da, wo er sein könnte. Wir müssen ihn stärken. Es gibt ja den Plan, wie es geht. Es gibt den Draghi-Bericht, den Letter-Bericht. Mhm. Also quasi der Plan, wo es hingehen sollte und wie man es machen könnte, ist ja da. Man müsste es jetzt nur umsetzen.
Verkaufen wir uns unter Wert, meine ich.
Ja, ich glaube, der Blick auf Europa ist zu pessimistisch, auch in Europa selber. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nach dem Sommer der Demütigung, wie er genannt wurde, darauf besinnen, wieder stärker zu werden. Wir haben uns Zeit gekauft, würden manche sagen, mit diesem Deal. Und diese Zeit muss jetzt genutzt werden mit einem Plan, wie wir wieder größer und stärker werden.
Ja, aber der Deal an sich ist unerträglich. Wir sollen 250 Milliarden in jedem Jahr ausgeben, um amerikanische fossile Brennstoffe zu kaufen. Wie soll das denn gehen? Das ist dreimal so viel wie das, was wir kaufen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Man setzt sich mit diesem Abkommen jetzt schon in eine Position, die Trump das Recht gibt, anschließend noch mal wieder die Daumenschrauben anzuziehen. Der sucht ja jede Gelegenheit, um Geld zu kassieren.
Das war ja die Frage, ob Frau von der Leyen da im Kopfrechnen nicht so gut war bei diesen 750 Milliarden, dass wir, selbst wenn wir es trinken würden, das Öl, kriegen wir es ja nicht weg.
Ja, wir haben uns in die Lage gebracht, in die wir uns gebracht haben, machen im Moment, was möglich ist. Und würde sagen, viel in der Kalkulation ist auch, dass die Ära Trump hoffentlich nur noch 3 Jahre dauert. Und, aber das Wichtigste ist eben, dass man das Wichtigste ist eben, dass man jetzt aus der Situation heraus sich bewegt.
Und wir bewegen uns da auch hin mit jeder Sendung zu diesem Thema. Das wird uns auch nicht loslassen. Ich bedanke mich bei Tu Nguyen,
bei Rolf-Dieter Krause, bei Professor Hans-Werner Sinn und bei Klaus Geiger. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde nervöser Blick nach NRW. Stimmungstest für die Bundestagswahl oder für den Bund. Entschuldigung, nicht für die Bundestagswahl, für den Bund. Es geht um die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland bei uns und mit möglichen Auswirkungen auf Berlin. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Bernd Rasim, darin unter anderem die vielfältigen Reaktionen auf den Drohnenangriff in Polen. Bleiben Sie bei uns.